Das Leben ist lebensgefährlich und endet meistens tödlich. Wenn etwas klar ist über das Leben, dann dies, dass es eine Grenze hat. Und deshalb beschäftigt uns alle die Frage, woher kommt das Leben? Und können wir es erneuern? Wie können wir das Leben erneuern? Und das ist übrigens egal, wie alt wir sind. Natürlich gibt es auf der einen Seite dieses endgültige Ende des Lebens, wenn unsere Lebenszeit abgelaufen ist. Aber es gibt auch vorher Grenzen des Lebens, die uns heimsuchen. Einschränkungen, wo wir merken, wir leben unter unseren Lebensmöglichkeiten. Da gibt es irgendwelche Ketten, die rasseln, irgendwelche Fesseln, die uns daran hindern, unser Leben zu entfalten und in vollem Umfang zu zeigen. Es ist noch gar nicht so lange her, da ist was Besonderes passiert hier in dieser Gemeinde, in einer kleinen Zusammenkunft. Da zeigte sich bei jemandem eine Einschränkung von Leben. Und zwar war das eben so eine, ich würde sagen, so eine Art leichte Angstattacke, die auf einmal jemand in kleiner Runde bekam. Und es war eben nicht nur darüber, wie es so manchmal im Hauskreis ist, es war nicht nur so, dass diese Person darüber gesprochen hat, ich werde von Zeit zu Zeit von Ängsten heimgesucht, sondern wir haben in dieser Zusammenkunft, in dieser Runde gesehen, wie jemand plötzlich von einer Angst heimgesucht wurde, ohne äußeren Anlass. Und das kennen wir alle. Das kennen wir alle, dass wir Momente haben, wo irgendwie eine Angst, eine Beklemmung auf uns fällt und wir merken, wir bleiben erheblich unter unseren Möglichkeiten. Ich habe da selbst auch so eine Geschichte. Ich hatte 2 oder 3 Mal in aller Öffentlichkeit, in größeren Menschenansammlungen, zwar als ich vorne stand, eine Angstattacke und konnte nichts mehr sagen. Das ist blöd. Es ist beklemmend. Aber es kommt vor. Und ich hatte sogar dann in meiner Studienzeit gab es auch so einen Vorfall und da war ich schon mit im Theologiestudium und da habe ich echt gesagt, Pfarramt mit diesen öffentlichen Auftritten und vorne stehen und vor vielen Menschen, das ist nichts für mich. Und ich hätte um Haaresbreite diese Entscheidung gefällt, ich hatte sie sogar schon gefällt, ich habe sie dann ein paar Wochen später widerrufen, diese Entscheidung. Aber das kennen wir alle, dass manchmal zu Wochenbeginn durch irgendwelche äußeren Anlässe eine Angst auf uns fällt und dass wir dann in unseren Lebensmöglichkeiten eingeschränkt sind. Deshalb beschäftigt uns diese Frage, ja, wir kennen diese Frage alle, wie können wir unser Leben erneuern, wie können wir Leben in seiner ganzen Fülle erleben, wie können wir unsere Möglichkeiten angstfrei entfalten und es beschäftigt uns natürlich auch diese absolute Frage, was ist am Ende des Lebens, was kommt eigentlich danach? Es gibt so ein paar Sinnsprüche, die ich gefunden habe. Das Leben ist eine Wundertüte beispielsweise. Oder das Leben ist kein Wunschkonzert, aber manchmal spielt es dein Lieblingslied. Das Leben ist zu kurz für irgendwann. Das Leben ist ein Echo, was du hinausschickst, kommt zurück. Also erstmal drüber nachdenken. Das Leben ist ein Echo, was du hinausschickst, kommt zurück. Das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Also mehr oder weniger tiefsinnig. Aber das sind eben so Sinnsprüche, so Redensarten, die jedenfalls eines gemeinsam haben. Uns ist bewusst, dass unser Leben begrenzt ist und wir wollen das irgendwie möglichst ausnutzen. Das ist ein großer Lebenshunger in uns. Wir können das ganz schlecht aushalten, wenn wir merken, dass da irgendwo eine Grenze ist. Und ein zweites auch, diese Sinnsprüche spiegeln eine Erfahrung, dass nämlich das Leben so ein wenig doppelgesichtig ist. Es gibt auf der einen Seite schöne Erfahrungen, an die wir uns gerne erinnern, lustvolle Erfahrungen, Genuss. Und auf der anderen Seite gibt es eben Schmerz, Leid, Begrenzung, Angst. Das Leben ist doppelgesichtig. Und wir haben es eben gehört in dem Lied von Liberté. Du hast mir nie versprochen, dass mein Leben einfach wird, dass mein Lebensweg nur simpel gerade ausführt. Du hast mir nie versprochen, mich zu verschonen, am Ende ohne Wunden davon zu kommen. Also auch in diesem Text, den wir gehört haben, da spiegelt sich die Erfahrung, dass auch das Leben mit Gott zweigesichtig ist und dass ein Leben mit Gott eben keine Garantie dafür ist, dass wir vor leidvollen Erfahrungen verschont bleiben, sondern dass das mit dazu gehört, auch zum Weg mit Gott. Also ich würde mal schätzen, dass das Gebetsanliegen Nummer eins ist. Wenn man das auf der ganzen Welt mitschneiden könnte, was Menschen beten, ich bin mir fast sicher, dass das ganz oben ist, die Bitte darum, dass wir vor Leid verschont bleiben. Ich denke, das könnt ihr bestätigen, wenn wir abends beten, wenn wir mit unseren Kindern beten bei irgendwelchen Vorfällen. Es geht fast immer darum, dass Gott ein Leid bitte abwenden soll und dass wir vor Leid verschont bleiben. Und das ist ein Thema des Glaubens, ein Thema für uns alle, die wir nicht mit Jesus im Glauben unterwegs sind. Wie gehen wir damit um? Wie können wir das verarbeiten? Wie können wir das deuten, wenn doch eine leidvolle Erfahrung über uns hineinbricht? Woher kommt das Leben und wie können wir es erneuern? Wie kann unsere Lebenskraft erneuert werden? Wie kann sie wiederhergestellt werden? Wir sind, wie gesagt, in dieser Serie, wo wir uns Johannes 1 genauer ansehen und sieben Kernbegriffe aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Und wir sind bei diesem Begriff Leben angelangt. Und ich lese uns die Verse 1, 4 genau Verse 1 bis 4, bis genau zu der Stelle, wo es um Leben geht. Entschuldigung. Vor lauter Begriffen ganz konfus. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Ich möchte noch dazu setzen einen Satz aus dem zweiten Timotheusbrief. Und so lautet die rettende Botschaft. Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, Jesus, dass dein Wort Kraft hat. Das haben wir gehört letzte Woche. Du hast durch dein Wort die Welt erschaffen. Und wir danken dir, dass das auch jetzt hier für uns gilt. Herr, danke, dass du nie die Übersicht verlierst, dass du bei jedem von uns weißt, wie es um dieses Quantum-Leben steht. Wir wissen nicht, wann unsere Lebenszeit abläuft. Herr, und wir haben ein Gespür manchmal dafür, dass unser Leben gerade bedroht ist, dass wir wie in die Ecke gedrängt sind, dass da Kräfte sind, die unser Leben bedrohen und einschränken, die uns einengen, an die Kette legen. Danke, Jesus, dass du das alles weißt und wir danken dir, dass du nicht nur mit deinem Wort, mit Informationen, mit Gedanken da bist, sondern auch mit deiner Kraft. Und wir laden dich ein, an uns zu wirken. Amen. Wenn man jetzt einfach unseren kurzen Abschnitt aus Johannes 1 befragt, woher kommt das Leben, wenn man einfach so mal diesen Gedankengang durchgeht, ist ein bisschen kompliziert, aber ich finde ihn eigentlich relativ geradlinig. Ich kann das nur empfehlen, Johannes 1, 1 bis 14 mal durchzugehen und zu gucken, wie sich diese Begriffe zueinander entfalten. Man kann das, finde ich, sehr schön, kann man diesem Gedankengang folgen. Es ist ein bisschen verwickelt, aber wenn man sich ein bisschen konzentriert, dann ist es, finde ich, sehr klar. Also wenn wir diesen kurzen Abschnitt, Johannes 1, 1 bis 4, befragen, woher kommt eigentlich das Leben, dann ist erstmal so auf der sprachlichen Ebene ganz klar in ihm. In ihm war das Leben. Das ist dieser Abschlusssatz. Wenn wir dann weiterfragen, was ist ihm, was heißt in ihm, dann kann man auch sehr klar und sehr deutlich herausfinden, dass es um das Wort geht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe, also das Wort war am Anfang bei Gott. In ihm, also in dem Wort, war das Leben. Ich habe von diesem Moment, diesem besonderen Moment erzählt, wo wir mit Freunden zusammen waren und wo einer auf einmal von so einer Angst befallen wurde, ich drücke es mal so aus, von so einem Mangel, einer Einschränkung von Leben und von Lebenskraft. Und dieser Moment war auch deshalb so besonders, weil es ein Moment unter dem Wort war, wo wir das Wort, nämlich das Bibelwort, aufgeschlagen haben und wo wir das Wort gelesen haben. Wir haben es miteinander gelesen und während des Lesens dieses Wortes war bei dieser einen Person auf einmal diese Angst da, ohne äußeren Anlass. Und das Besondere war, dass wir in diesem Bibelwort von Jesus gelesen haben und von einer Geschichte gelesen haben, wo Jesus einen Menschen befreit hat von einem Mangel an Leben. Es war für uns also eine besondere Situation, für uns alle, weil wir gedacht haben, das, was wir hier lesen, das erleben wir gerade. Wir spüren, dass Jesus bei uns ist in seinem Wort und dass in seiner Gegenwart, in seiner Wort, ein Mangel an Leben sich nicht mehr verstecken kann, dass der deutlich wird, dass Jesus da etwas anrührt. In ihm, in dem Wort war das Leben und wir wissen eben aus dem Johannesevangelium, wenn man dann diesen Text zu Ende liest, Johannes sagt, dieses Wort, das zu Beginn der Menschheitsgeschichte und der Weltgeschichte da war, dieses Wort, durch das Gott die Erde erschaffen hat, im Anfang war das Wort, dieses Wort ist eine Person geworden, Jesus von Nazareth. In Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch. Das heißt, man kann das übersetzen, das Wort wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also dieses Wort ist die Person Jesus von Nazareth. Johannes sagt, der Evangelist sagt, in dieser geschichtlichen Figur des Jesus von Nazareth ist das Leben gekommen. Dieses Wort, das zu Anfang der Weltgeschichte das Leben erschaffen hat, dieses Wort ist Mensch geworden und in ihm ist das Leben noch einmal gekommen. Woher kommt das Leben? Ich würde gerne ganz knapp diese Frage mal naturwissenschaftlich beleuchten, in dem Bewusstsein, dass ich mich da auf dünnem Eis bewege. Und ich bitte alle naturwissenschaftlich beschlagenen und gebildeten Leute, ein bisschen nachsichtig mit mir zu sein. Es wird alles jetzt sehr grob und holzschnittartig, was kommt. Und gegebenenfalls auch mich anzusprechen. Und wenn es ganz schief wird, auch diese Veranstaltung zu unterbrechen. Ja, aber ich sag mal so ein bisschen, was so mein Schulwissen zum Thema Leben oder zu der Frage, woher kommt das Leben? Also, woher kommt das Leben? Die Naturwissenschaft sagt einmal, zum Leben gehört Materie. Also es gibt kein Leben ohne Materie, kann man jedenfalls nicht feststellen, nicht analysieren. Und es ist vor allen Dingen sehr komplex organisierte Materie. Also alles, was lebt, zum Beispiel unser Körper, das lässt sich herunterbrechen, auseinanderlegen zu Stoffen, zu chemischen Elementen. Also unser Körper, könnte man sagen, besteht aus Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Calcium, Chlor, Phosphat, Kalium und noch einigen anderen Elementen. Also unser Körper lässt sich zergliedern auf irgendwie eine Handvoll, ich glaube 10, 12 Elemente aus dem Periodensystem. So. Materie. Also alles, was lebt, besteht aus bestimmten Atomen und Molekülen, aus Materie. Punkt 1, den ich mir gemerkt habe. Punkt 2, es ist extrem komplexe Materie. Also die Atome und Moleküle liegen nicht einfach rum, sondern es sind sehr komplexe Gefüge von Molekülen. Das ist der eine Punkt. Dann kann man feststellen, alles, was lebt, hat bestimmte Merkmale. Ich greife jetzt zwei heraus, die für mich jedenfalls sehr einsichtig sind. Zwei Merkmale von Leben, was sozusagen einen lebendigen Organismus unterscheidet von toter Materie. Das eine Merkmal ist Selbstreproduktion, also etwas lebt, kann sich vervielfältigen. Wir als Menschen können uns vervielfältigen, wir können Eltern werden. Der kleinste Baustein des Lebens, Zellen können sich teilen. Das ist ein Merkmal des Lebens, dass es sich selbst reproduzieren kann. Und das ist aus Ingenieursperspektive, ist das etwas ausgesprochen Kompliziertes. Der Mensch hat bis jetzt trotz seiner Ingenieurskunst noch keine Maschine bauen können, die diese einzige Aufgabe erfüllt, sich selbst nochmal zu bauen. Ich glaube, man nennt das eine von Neumannsche Maschine und die wäre statistisch gesehen so komplex, dass sie ständig defekt wäre. Also einfach so aus der Perspektive der Ingenieurskunst, was sehr primitives Leben, die sogenannten Amöben beispielsweise, was die können, einfach nur sich selbst vervielfältigen, die können ein paar andere Sachen. Wir sind mit dieser Aufgabe überfordert, so eine primitive Lebensform irgendwie in einem Labor zu basteln. Zweites Merkmal, Stoffwechsel. Also alles, was lebt, nimmt irgendwie an Stoffe zu sich und scheidet Stoffe aus. Und es nimmt in der Regel auch relativ komplexe Stoffe zu sich und hat irgendwie ein Talent, die Energie rauszuziehen und dann energieärmere Stoffe wieder auszuscheiden. Ne? Wir nehmen Nahrung zu uns und unser Körper kann daraus irgendwie die Energie rausziehen und dann werden Reststoffe ausgeschieden. Wie gesagt, so ganz grob. Aber das ist ein Merkmal des Lebens, ein weiteres Merkmal. Also Selbstreproduktion und Stoffwechsel. Und an dieser Schwelle, wie ist aus etwas Totem, aus Materie, wie ist daraus etwas Lebendiges eigentlich geworden? Das ist ein großes Forschungsgebiet und da wird seit Jahrzehnten dran geforscht und ich finde es zumindest interessant, was Simon Conway Morris dazu sagt, ein Paläobiologe aus England. Er sagt, niemand hat bisher verstanden, wie das Leben begonnen hat. Hunderte Forscher haben sich mit dieser Frage befasst, darunter lauter Nobelpreisträger. Und trotzdem sind sie in den letzten 50 Jahren im Grunde keinen Schritt weitergekommen. Selten ist Wissenschaft gründlicher gescheitert. Also, wie gesagt, es ist nicht mein Fachgebiet. Ich bewege mich auf dünnem Eis, aber ich habe so viel verstanden. Man stößt auch von Seiten der Wissenschaft hier auf große Geheimnisse und auf ein großes Rätsel und man kann an der Stelle einfach mal anfangen zu staunen, könnte man auch. Und ich finde es deshalb auch so interessant, weil diese Stimme der Naturwissenschaft sich auf es ergibt eigentlich eine schöne Symphonie, einen schönen Zusammenklang mit dem, was die Bibel sagt. Die Bibel thematisiert das auf den ersten Seiten, wie das ist, mit der Materie und was eigentlich das Geheimnis des Lebens ist. Und die Bibel hat eine interessante Theorie, wie ich finde. Im Schöpfungsbericht heißt es, dass Gott den Menschen aus Erde formte. Man könnte also etwas wissenschaftlicher sagen, aus Materie hat Gott den Menschen geformt. Aber der war nicht lebendig, der war tot. Und dann hat Gott diesen Materieklumpen, vielleicht schon hochkomplexen Materieklumpen, angeblasen und dann heißt es wurde eine lebendige Seele daraus. Also die Theorie der Bibel ist, Materie plus Atem Gottes ergibt Leben. Materie und der Atem Gottes, das ergibt Leben. Das macht eigentlich das Geheimnis des Lebens aus. Dieser Gedanke findet sich erstaunlich konsequent noch an verschiedenen anderen Stellen der Bibel, auch poetischen Texten, Psalm 104. Dort heißt es in Vers 29 und 30, über die Menschen verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie, und jetzt Achtung, nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst die Gestalt, und du machst neu die Gestalt der Erde. Also, ein bisschen menschlich gesprochen, wenn Gott ausatmet, wird Materie lebendig. Wenn Gott einatmet, bleibt tote Materie zurück. Unser Glück ist, Gott muss nicht einatmen. Er kann seinen Lebensodem rausnehmen. Aber anders als wir muss Gott nicht einatmen. Er kann nur ausatmen. Jetzt ist noch interessant, dass das hebräische und das griechische Wort für Atem, dass es dasselbe ist wie Geist. Also da, wo hier Odem steht, dort könnte man eigentlich auch Geist einsetzen. Nimmst du weg ihren Geist, so vergehen sie und werden wieder Staub. Sendest du aus deinen Geist, so werden sie geschaffen und du machst die Gestalt der Erde neu. Also die Bibel sagt, das Geheimnis allen Lebens, des ganzen Lebens, ist eigentlich der Geist Gottes. Nun haben wir alle und alles, was lebt, wir haben, wenn man so will, ein Quantumgeist, ein Quantum, eine begrenzte Menge von diesem Lebensodem. Und wie ein Akku in einem Handy, der Balken wird immer kürzer und irgendwann mal ist dieses Quantum verbraucht. Und wir Menschen rennen rum und fragen uns, wo kriege ich neue Lebensenergie her? Gibt es irgendwo einen Netzanschluss? Wir sind mit dieser Frage, uns ist das bewusst, wir sind permanent mit dieser Frage unterwegs. Jeden Tag fragen wir uns das. Wenn wir unter unseren Möglichkeiten geblieben sind, wenn wir Grenzen erleben, wir stoßen uns an dieser Grenze des Lebens, wenn wir uns nicht voll entfalten können. Und wir sind ständig mit dieser Frage beschäftigt, wie können wir leben in Fülle, wie können wir neue Kraft empfangen, und wie können wir länger leben? Es wird ja ganz verrückt, wird da geforscht, die Medizin ist toll, was alles möglich ist. Ich will das auf keinen Fall irgendwie an sich verteufeln. Da gibt es schwierige ethische Probleme, die da auch lauern. Aber wir Menschen, so viel steht mal fest, wir sind sehr beschäftigt damit, unser Leben zu verbreitern, zu vertiefen, zu verlängern. Und wir tun, was wir da können. Und die Bibel sagt und das Johannesevangelium sagt, es gibt ein Wort, das Mensch geworden ist. Und wer Erneuerung seines Lebens erfahren will, der darf sich an diesen Menschen, an dieses menschgewordene Wort wenden. Und dieses menschgewordene, dieses fleischgewordene Wort sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Jesus gebraucht hier ein anderes Bild, Wasser, aber es geht genau um dieselbe Sache, es geht um das Leben. Es ist auch mit Blick auf die Wissenschaften ist das auch ganz interessant, weil es wird ja immer mal wieder geforscht, ob es Wasser auf dem Mars gibt. Und dabei die Frage, die da immer mitschwingt, ist, Leben ohne Wasser ist nicht möglich oder nicht denkbar, beziehungsweise wenn Wasser gefunden würde, dann wäre eine Bedingung gegeben dafür, dass vielleicht dort Leben auch vorhanden sein könnte. Wasser, Wasser des Lebens. Dieses Wort Jesus geht umher und spricht Menschen auf ihren Durst an, auf ihren Lebensdurst. Die Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4, sie unterhalten sich eben an einem Brunnen, es ist Wasser da. Jesus bittet diese Frau, kannst du mir Wasser schöpfen, du hast ein Schöpfgefäß. Sie kommen ins Gespräch und irgendwann spricht Jesus sie an, konfrontiert sie mit ihrem Beziehungsdurst, mit ihrem Lebensdurst. Sie konfrontiert sie und sie lenkt ihre Aufmerksamkeit auf diese tiefe Suche nach Liebe und nach Leben. Und dann sagt Jesus, wenn du wüsstest, wer vor dir steht, wenn du wüsstest, wer vor dir steht, du würdest ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Und dieser Jesus ist hier mit seinem Lebenswasser, dieser Jesus ist hier mit seinem Lebensatem. Jesus hat am Ende nach seiner Auferstehung, hat er Folgendes getan. Er hat mit seinen Jüngern geredet. Nachdem er mit ihnen geredet hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Jesus greift hier das Schöpfungswunder auf. Er haucht seine Jünger an und er sagt ihnen damit, er gibt ihnen damit neues Leben. Er sagt ihnen damit, wenn euer Leben an Grenzen stößt, wenn da irgendeine Kette rasselt, wenn ihr unter euren Möglichkeiten bleibt, wenn eine Krankheit da ist, ich gebe euch Leben, ich gebe euch ewiges Leben, ich erneuere euer Leben, eure Kraft. Das haben wir auch in dieser Situation dann gemacht, als ich, während wir die Bibel gelesen haben, bei einem von uns, bei einem Freund, dieser Mangel an Leben zeigte, als wir genauso gespürt haben, Jesus ist da, der Herr des Lebens. Wir haben gebetet für die Person, wir haben um Erfüllung mit dem Heiligen Geist für diesen Freund gebetet und wir haben in Jesu Namen diesen Freund auch losgesagt von dieser Kette, von dieser Fessel, von Angst. Wir wollen jetzt einen Moment Gebetsstille haben. Ich bitte schon mal die Freunde von Liberté nach vorne zu kommen, an die Instrumente sich zu begeben. Aber wir wollen uns jetzt noch mal so 2-3 Minuten Stille vor Gott nehmen und jeder kann das für sich persönlich durchbuchstabieren und kann in einem stillen Gebet Jesus seinen Mangel an Leben bringen und kann ganz persönlich sagen, Jesus, gib mir von deinem Geist, gib mir von deinem neuen Leben, erfülle mich mit deinem Geist. Jesus, wir danken dir für dieses wunderbare Wort, in ihm war das Leben. Jesus, wir danken dir, du bist der Herr des Lebens. Du hast ewiges Leben gebracht. Und zwar nicht nur für die Zeit, wenn unser natürliches Leben mal erlischt, sondern schon jetzt für die Mangelsituationen, die wir erleben. Schon jetzt willst du uns befreien von Fesseln, die unser Leben einschränken. Du möchtest uns Leben in deiner Fülle bringen. Das heißt nicht immer Besitz im Überfluss oder irgend so etwas. Herr, wir haben manchmal komische Vorstellungen von dem, was Leben im Überfluss ist. Aber wir danken dir, du hast echtes, gehaltvollstes, überfließendes Leben für jeden von uns. Und wir bitten dich jetzt, Jesus, dass du deinen Geist ausgießt, dass du uns persönlich ans Netz nimmst. Wir beten, dass du unsere Kräfte erneuerst, auflädst. Wir laden dich ein, jetzt in diesem Augenblick, während dieser Stille, an uns zu wirken. Wir halten die Augen geschlossen. Ich mache euch aufmerksam auf eure Atmung. Ein Merkmal menschlichen Lebens ist natürlich die Atmung. Vielleicht merkst du, dass Gottes Geist so an dir wirkt, dass du tief durchatmest, dass du vor Erleichterung aufatmest. Er liebt dich so, wie du bist. Er hat dich angenommen, er hat dir deine Schuld vergeben. Nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Du kannst aufatmen. Vielleicht ist für den einen oder anderen tatsächlich Angst ein Thema. Ich möchte gerne ein kurzes Gebet dafür sprechen und dann singen wir: Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Jesus, wir danken dir, du hast es damals getan, du tust es heute, du nimmst Ketten ab. Und Jesus, in deinem Namen, in deinem Auftrag binde ich Fesseln von Angst. Ich weise diese Mächte von Angst zurück im Namen Jesu. Und ihr müsst die Kinder Gottes, ihr müsst sie gehen lassen. Jesus, und ich bete, dass du durch deinen Geist jetzt auch neuen Mut schenkst, dass da, wo Angst war, wo Beklemmung war, dass da spürbar Mut und Zuversicht hinkommt. Amen.